Biografischer Einstieg, Vorstellung eines Werdegangs.
Genau, die Ausbildung war so, dass ich, also ich bin im Südwesten in Deutschland aufgewachsen, in Karlsruhe, und hab die Schulbildung war auf einer europäischen Schule, also einer europäischen Gemeinschaft, eine Schule, wo es eben ja stark um so Mehrsprachigkeit ging und solche Dinge. Das heißt, da ist ein relativ starkes, vielleicht kosmopolitische oder europäische Prägung. Danach habe ich, das war dann, sagen wir mal, eher so eine Negativbildung, meinen Wehrdienst absolviert. Also das ist negativ im Sinne von, man wird konfrontiert mit, sagen wir mal, unangenehmen Dingen, Sadismus und solchen Sachen, ja, Männlichkeitsdinge, die man vielleicht auch lieber nur gelesen hätte, als sie selber zu erfahren. Und die dritte Station war dann das Studium in Freiburg. Bin ich also eigentlich im deutschen Südwesten in der Nähe von der Schweiz und Frankreich geblieben. Und da habe ich dann sehr lange gelebt. Also das war eigentlich so die Station, wo ich als Erwachsener sozialisiert wurde, die meisten intellektuellen, aber auch vielleicht menschlichen Erfahrungen gemacht habe. Und das Studium waren die Fächer Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte.
Kannst du ein Beispiel nennen, von, wenn du von Sadismus gesprochen hast?
Naja, das ist eine Institution, die es sicher gibt, einen berühmten Ausspruch von Foucault, wo es um Disziplinarmacht und solche Dinge geht. Also, dass letztlich Stationen im Leben eines Menschen, wobei normale Menschen sind ja bekanntlich Männer. Also, du bist jetzt nicht mehr zu Hause bei deiner Mutter, sondern wahlweise dann im Kindergarten. Du bist jetzt also nicht mehr im Kindergarten, sondern in der Schule. Und du bist jetzt nicht mehr in der Schule, sondern im Gymnasium oder in einer weiterführenden Schule, und jedes Mal sind damit sozusagen Stufen von Selbstdisziplinierung und Gehorsam verbunden und der Abtötung von bestimmten Trieben, ja, oder Lustprinzipien. Und dann später natürlich als das vorläufig Härteste, du bist jetzt nicht mehr bei der Schule, sondern du bist jetzt beim Militär, und später ist es dann natürlich, du bist jetzt am Arbeitsplatz, ja, und überall geht es natürlich um Drill und Gehorsam, und das ist eigentlich, also insofern geht es natürlich ganz stark um das Brechen des Eigenwillens oder der Lebendigkeit oder von bestimmten Sensibilitäten. Und es war bei mir so, dass dann tatsächlich auch einer aus bei meiner Grundausbildung aus meiner Stube, wo sozusagen man auf 3 Kilometer Entfernung sah, dieser Mensch gehört nicht dahin, weil er so übersensibel ist. Und der hat sich dann tatsächlich auch das Leben genommen, weil darauf halt nicht so jetzt wahnsinnig große Rücksicht genommen wurde, wenn jemand damit überhaupt nicht zurechtkommt. Ja, also nicht nur einfach unzufrieden ist, sondern erkennbar im Grunde genommen drauf geht. Sagen wir mal, da gibt es ja natürlich verschiedene Schattierungen von Sadismus oder auch Masochismus bei vielen. Also sagen wir mal, dieses Mitläufertum den anderen, die es dann insgeheim auch toll finden, dass sie mit sinnlosen Befehlen im Prinzip gequält werden oder diszipliniert werden und dann auch diese Macht natürlich gerne weitergeben. Also insofern ist es die Lektion insofern interessant als Dinge, die man dann später, wenn man älter wird, meinetwegen in Büchern liest oder in der Zeitung, nämlich das, was Adorno ja autoritäre Unterwürfigkeit genannt hat. In dieser Studie über den autoritären Charakter in den 40er Jahren, dass man das dann live sehen kann, also autoritäre Unterwürfigkeit ist im Volksmund ja so umschrieben sozusagen, buckeln nach oben und treten nach unten. Also das sind natürlich Dinge, die eingeübt werden. Und es ist dann in der Tat vielleicht ganz interessant, sowas nicht nur aus Büchern zu können. Zum Studium vielleicht kurz noch, also Freiburg war insofern natürlich interessant, wenn man Philosophie studiert, kommt man an Heidegger nicht vorbei. Und das war insofern eine sehr, sehr starke Prägung durch eigentlich diesen südwestdeutschen phänomenologischen Konservatismus des Denkens, der ja für das 20. Jahrhundert nicht nur in Deutschland, sondern sehr stark auch in Frankreich und Italien extrem, also für die Nachkriegsgeschichte unglaublich prägend gewesen ist. Und das war insofern sicherlich jetzt eine ganz entscheidende Prägung jetzt in den ersten Jahren des Studiums, eigentlich also eine eher konservative Heimat, also die sehr stark mit solchen romantischen Motiven, die zu dem Schwarzwald ja gut passen, Wandern, Romantik, die Natur, Frömmigkeit oder so etwas, die damit sehr, sehr stark zu tun haben. Also es war jetzt sicherlich in der ersten Zeit ganz stark der Fall.
Hast du dich damit gut, ich sage jetzt mal, identifizieren können mit diesem phänomenologischen Konservativismus?
Ja, nicht als ideologisches Programm, ja, sondern das ist ja die Disposition. Jeder Mensch hat ja in sich meines Erachtens verschiedene Schichten von Empfänglichkeit oder so etwas oder Interesse oder Affizierbarkeit. Ja. Das sind verschiedene Dinge und die sind nicht alle kohärent. Ja. Die liegen nicht alle auf derselben Achse. Also sprich, die politischen Überzeugungen sind nicht unbedingt, liegen nicht, vertragen sich nicht unbedingt kohärent, friedlich, liegen nicht auf derselben Achse wie die ästhetischen oder die ethischen Überzeugungen. Und insofern war das eigentlich für mich die interessante Erfahrung, dass ich jetzt als typischer, vielleicht linksalternativer Intellektueller aus einem ganz bestimmten bildungsbürgerlichen Hintergrund, man könnte sagen prototypisch eigentlich für diese Generation der, also ich bin 1966 geboren, für eine bestimmte Generation aus ganz gutem Hause mit einem bestimmten Bildungskapital. Die meisten von denen sind in einem weitesten Sinne linksalternativ in ihrer ideologischen Grundprogrammierung gewesen. Ob sie das dann alle geblieben sind, so wie ich, weiß ich nicht. Sicherlich viele auch dann nicht mehr. Das ist ja der Gang der Dinge. Aber und wenn man als solcher dann auch so etwas wie Heidegger, Nietzsche, ist ein bisschen weniger, also ist noch ein bisschen komplizierter, trifft, dann gibt es natürlich Aversionen, weil man weiß, und damals war auch gerade mein Professor, mein Geschichtsprofessor Hugo Ort hatte eben so eine große Biografie, und da fing gerade, das schlug ein wie eine Bombe damals, also weil man eigentlich diese Nazi-Vergangenheit sehr stark verdrängt hatte. Und darüber habe ich dann auch Aufsätze und Dinge geschrieben, damals noch während des Studiums, habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, hat aber bei mir trotzdem nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, das kann man nicht lesen, sondern ich habe trotzdem geliebt. Und das heißt, das war für mich so eine Art Urerfahrung, so wie das für die viele Franzosen oder Italiener ja auch selbstverständlich war. Die wussten immer, dass das eigentlich ein Nazi gewesen ist. Vielleicht nicht dieses ganze nah an diese mythischen Details und so weiter, vielleicht nicht, aber das ist im Grunde genommen ein super reaktionärer, also sozusagen ein Klerikal- Faschist war, das war eigentlich im Grunde genommen allen immer klar gewesen. Ab den 50er Jahren ist es allen klar, weil es auch in all diesen Ländern, wie Frankreich und Italien, wo ja Heidegger vor allem rezipiert wurde, der Klerikalfaschismus, der kommt ja von dort. Ja. Also sozusagen, das ist sozusagen ultrakatholische, reaktionäre, super autoritäre Theorien gibt, die sozusagen romantisch sind eigentlich. Das ist im Grunde genommen, das haut keinen Italiener oder keinen Franzosen um, der philosophisch und literarisch gebildet ist. In Deutschland hat man das, glaube ich, immer noch nicht so richtig verstanden, dass das quasi zur Ideengeschichte dazugehört, mit dieser Ambivalenz irgendwie klarkommen zu müssen. Insofern war das, glaube ich, die wichtigste Erfahrung letztlich am Anfang des Studiums. Und dann war die nächste wichtige Erfahrung, dass ich mich dann, das habe ich dann nicht verloren oder abgeschüttelt, aber ich habe mich dann halt mehr mit anderen Dingen beschäftigt und dann ging es mehr. Dann habe ich eigentlich mehr dann zum Schwerpunkt Politikwissenschaft gewechselt und dann habe ich mich mehr mit Gesellschaftstheorie beschäftigt und dann wurde es naturgemäß vom Gegenstandsbereich, was dann auch das Thema meiner Promotion wurde, ging es eben immer mehr in sozusagen ja klassische linke Gesellschaftstheorie und politische Theorie eigentlich hinein. Deswegen logischerweise nach Richtung Frankfurt, also damals noch logischerweise spielt Frankfurt keine Rolle mehr für die kritische Theorie, aber damals noch meine Doktormutter eben Ingeborg Maus, da spielte Frankfurt noch eine gewisse Rolle in den 90er Jahren bis in die frühen 2000er. Und das waren das im Prinzip die beiden Pole meiner frühen intellektuellen Sozialisation, letztlich Freiburg und Frankfurt, auch mit den sprichwörtlichen Konnotationen eigentlich. Das eine sozusagen reaktionär, klerikal, faschistisch, phänomenologisch, das andere eigentlich eben neomarxistisch, rationalistisch, könnte man sagen, und gesellschaftskritisch.
Dieses rationalistisch in Kontrast zu dem romantischen, kannst du dazu etwas sagen?
Genau, und das ist letztendlich, wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich so der immer noch bis heute letztlich eine tragende, also eine Art Grundgerüst oder Grundintuition meiner gesamten Persönlichkeit, also meiner gesamten intellektuellen Persönlichkeit eigentlich. Also sozusagen, man tragisch ausgedrückt eine Spaltung, positiv ausgedrückt jetzt eine Vielfältigkeit von Interessen, zwischen denen ich mich nie entscheiden wollte. Also eine Weigerung, sich auch vollständig mit einer bestimmten Disziplin oder einer Spezialisierung im Denken identifizieren zu wollen. Also die Weigerung gegenüber Identität, also das ist mein Lieblings- oder also ein Begriff, den ich dann von Adorno, der dann eigentlich mein wichtigster Leitstern wurde, übernommen habe, ist eigentlich der Begriff, ein positiv aufgeladener Begriff von Nicht-Identität. Also man ist nicht spezialisiert in einer bestimmten wissenschaftlichen Profession oder Disziplin und man entscheidet sich nicht, bin ich jetzt eigentlich eher Philosoph, Soziologe oder Politikwissenschaftler oder Kunsttheoretiker, sondern man will eigentlich alles. Das heißt, da steckt auch so eine Art Maßlosigkeit drin, sich eben für alles zu interessieren, für was man sich eben interessiert. Nicht im Sinne eines Dilettanten, aber ich würde es eben als professionellen Amateur bezeichnen. Also man ist antiprofessionell, aber nicht unprofessionell. Diese Weigerung, sich zu fügen eigentlich, sich quasi in diesen ganzen disziplinären Maschinerien der wissenschaftlichen Arbeitsteilung, der gesellschaftlichen Zuschreibung von Identitäten, da so sein festes Plätzchen letztlich zu suchen.
Ja. Könnte man das auch in Verbindung zum Generalisten bringen?
Genau, das ist sicherlich was Generalistisches. Also interdisziplinär wäre der formale Begriff jetzt in der Wissenschaft. Und man könnte genauso sagen, ja, das ist das hat etwas mit Allgemeinbildung zu tun. Allgemeinbildung oder Generalismus hat dann zugleich so was bildungsbürgerlich Behäbiges an sich. Da habe ich jetzt auch nichts, ja. Das ist ja nicht falsch, sondern es ist auch richtig, ja. Das ist ja eine starke Bildungsutopie, die etwas mit der Demokratie zu tun hat. Ja, also nicht nur das zu machen, womit man jetzt qua Beruf zu tun hat oder was man zufällig in der Schule gelesen hat, sondern eigentlich immer weiterzumachen und alles verstehen zu wollen. Aber es gibt eben zusätzlich eigentlich noch diesen Aspekt der individuellen Unfügsamkeit, also der Weigerung, sich einzuordnen. Mhm. Also diese vorgegebenen Rollenmuster zu erfüllen. Also egal welches Rollenmuster, zum Beispiel eben auch als Gesellschaftskritiker, als linker Gesellschaftstheoretiker darf man nicht gleichzeitig Nietzsche und Heidegger toll finden oder so, ja. Oder umgekehrt. Also als Phänomenologe oder Nietzscheaner darf man sich nicht mit sozusagen Marx beschäftigen oder so. Ja. Also völliger, also dieser ganze Unfug, der sowas mit diesem ganzen Revierdenken, Adorno hat es Ticketdenken genannt. Also man muss sozusagen wie so beim Eintreffen irgendwelche Sachen so sein Ticket abgeben. Da glaube ich, das, wogegen ich mich immer intuitiv ganz stark gewehrt habe und worin ich eben ein sehr starkes Freiheitsmotiv sehe, aber natürlich zugleich in unserer Gesellschaftsordnung, die eben an Spezialisierung glaubt, ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Handicap. Ja, also weil man nicht, weil sozusagen die eigene Arbeit dann nicht so stark lesbar wird. Die klare Identifizierbarkeit fehlt, wenn die Grenzen nicht so scharf gezogen sind, wenn die Zuordnungsmaschinerie letztlich im Grunde genommen nicht so stark ist. Das heißt, meine Idee jetzt so retrospektiv, wenn ich meine eigene intellektuelle Biografie oder überhaupt mein Leben betrachte, aber auch das jetzt versuche zu verallgemeinern, würde ich eben sagen, das ist eine gelebte Utopie. Also sich nicht einzufügen oder unterzuordnen, für die man aber eben einen Preis bezahlen muss. Oder sagen wir mal so, für die meisten Leute, die so etwas tun, einen mehr oder weniger hohen Preis entrichten müssen. Der Versuch, alles zu haben, oder das Begehren, alles, letztlich auch die eigenen unterschiedlichen Begehrensformen oder Erfahrungsweisen oder Wünsche, letztlich doch alle irgendwie zu realisieren, führt natürlich dazu, dass man auch bestimmte Nachteile hat. Ja? Und umgekehrt ist es ja auch so, all diejenigen, die sich brav in irgendwelche Schachteln begeben und das ihr Leben lang durchziehen, sind halt dann auf bestimmten anderen Ebenen benachteiligt, dann war in den meisten Fällen stark auf der Ebene ihres ganzen Erfahrungspotenzials und der Vielfältigkeit ihrer Wirklichkeitszugänge, könnte man sagen.
Ich fände dann auch noch aber interessant, also so diese, wenn ich an die wissenschaftliche Methode denke, die eine Skepsis beinhaltet, wenn ich dir zuhöre, dann denke ich an auch eine Distanz zu Erklärungsmustern. Also dass es, so wie du das beschreibst, nicht dieses Moment gibt, wo ein Erklärungsmuster vollumfänglich akzeptiert wird.
Ja, genau. Wobei das ist auch ein Widerspruch. Das heißt zugleich, wenn ich aufrichtig darüber nachdenke, dann schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Also wenn ich überlege, was für mich die wichtigen Theorien und Erklärungsmodelle gewesen sind, dann würde ich zwei Sachen sagen. Erstens braucht man, und das ist eine Ordnungsfunktion, das betrifft alle kulturellen Disziplinen, du brauchst einen Kompass, ja, einen roten Faden, du brauchst insofern ein Orientierungsmuster, ein Raster, um Wirklichkeit interpretieren zu können, um Erfahrungen einsortieren zu können, also um für dich eine Art Ordnung herzustellen. Mhm. Dafür brauche ich bestimmte theoretische Modelle. Jetzt zum Beispiel in der Philosophie oder in anderen Disziplinen, was für mich jetzt sehr stark im Grunde genommen erst vielleicht so etwas wie Heidegger und Nietzsche war und dann ganz stark letztlich Adorno und im weiteren Sinne neomarxistische Modelle gewesen sind und in jüngerer Zeit eigentlich noch Pierre Bourdieu als die wichtigste Soziologie der letzten Jahrzehnte, also wo ich sage, man kann Wirklichkeit, also sehr viele Dinge, die mir in der Realität passieren, kann ich mit solchen Modellen extrem gut und sehr schnell deuten. So. Insofern dienen solche, oder genauso egal der Materialismus von Marx oder andere Modelle, ich glaube, man braucht, es ist sozusagen sehr hilfreich im Leben, sonst man kürzt im Prinzip die Deutungs-, die Länge, die man braucht, um irgendwelche Alltagsphänomene und andere Dinge zu deuten, kürzt man gewaltig ab und verschafft sich einen schnelleren und klareren Zugang zu Phänomenen, wenn man über ein paar theoretische Grundmodelle verfügt. Das ist der eine Punkt. Ich würde also sagen, man braucht solche Deutungen. Aber das zweite ist natürlich die Skepsis dem gegenüber, dass man weiß, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht alles deterministisch, dass ich nicht alles mit diesem einen Modell erkläre. Das heißt, erstens, ich brauche mehrere Modelle. Ja, ich nenne das eben strategischen Eklektizismus. Ja, das heißt, ich nicht eklektisch im Sinne von, es ist egal, was ich benutze und jetzt benutze ich dies heute jetzt und morgen jenes, sondern man muss sich klar sein, ich habe ein bestimmtes, weil niemand hat alles gelesen, ich habe ein bestimmtes Repertoire an Ordnungsmustern, an Deutungsmustern. Und ich kombiniere die von Fall zu Fall. Ich habe aber auch eine Skepsis gegenüber dem Imperialismus von einer bestimmten Deutung. Das heißt, es ist fatal, wenn ich jetzt, obwohl ich Bourdieu-Fan bin, wenn ich jetzt alles, was in der Wirklichkeit mir begegnet, nur noch durch diese Brille sehe, weil dann fange ich an, total deterministisch tatsächlich das Verhalten von einzelnen Menschen immer auf ihren Klassenstandpunkt zurückzuführen. Ja? Also wenn jemand sich so oder so verhält, dann sage ich sofort, ja klar, das war jetzt auch bei dir gar nicht anders möglich, ja? Weil du bist sozusagen... Und das ist dann nämlich sofort eine Art Klassenkampfgeschichte, ja, weil ich komme sozusagen aus einer Mittelschicht, irgendwie abgebildeten akademischen Mittelschicht und meistens entstehen diese Konflikte, wenn man mit Leuten zu tun hat, die entweder aus einer Klasse über einem kommen oder aus einer Klasse unter einem und es führt meistens zu sehr unappetitlichen Auseinandersetzungen. Das heißt, man muss sich auch klar sein, dass das sehr, sehr gefährlich ist, mit bestimmten Modellen zu hantieren, weil die unglaublich viele Konflikte erzeugen können. Das heißt, man muss sich klar sein, was produzieren theoretische Modelle in der Realität. Also eben, das ist ja die entscheidende Einsicht der linken und kritischen Theorie immer gewesen, ja, dass sie gesagt hat, das betrifft Adorno genauso wie Bourdieu auch oder Marx schon. Das ist kein Foto der Realität. Ja. Theorie ist nicht eine objektive, neutrale Beobachtung, sondern sie produziert Realität. Theorie produziert Realität und wir müssen uns dieses Produktionscharakters, also das ist auch des Willkürlichen, auch des teilweise Falschen davon, bewusst sein, weil wir sonst natürlich die Opfer einer, also der Verstrickung der Theorien, weil jede Theorie hat einen blinden Fleck, egal ob es der Materialismus von Marx ist, ja, tendenziell reduktionistisch verfahren kann, wenn wir Sachen beobachten. Also der sozusagen das, was daran genial ist, sofort zu einer Schalen Einseitigkeit machen kann. Genauso ist es bei Bourdieu natürlich auch, wenn wir sagen, Bourdieu, es geht immer um symbolische Abgrenzungen, ja, im Klassenkampf, im Kampf der Geschlechter und so weiter. Es geht um Positionen und die feinen Unterschiede, wie er das nennt. Dann müssen wir eben wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht irre werden und dass wir quasi die ganze Welt nur noch so betrachten. Und dabei dann produzieren wir das sozusagen diesen Faktor, den wir ja als emanzipierte Menschen, die an Gleichheit glauben, die wir ja gar nicht wollen, aber den produzieren wir dann eben in der Realität, wenn wir sie so beobachten.
Also wir produzieren die Ungleichheit. Also Wechselspiel zwischen Praxis und Theorie sprichst du an.
Ganz genau.
Das andere wäre der Prozess, zu Übereinstimmungen zu gelangen, den es ja gesellschaftlich braucht. Oder beziehungsweise das wäre meine Frage, inwiefern sind Übereinstimmungen, wann sind die sozusagen nötig?
Ich glaube, dass sie sehr nötig sind, also um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, was ja in allen Zeiten immer hochaktuell war, die, sagen wir mal, die Klassenunterschiede und die Geschlechterunterschiede, die man beide, zum Beispiel mit Bourdieu, aber mit Marx und mit sehr vielen anderen, auch feministischen Sachen, so gut beschreiben kann. Die Frage ist eben, zu welchem Weltbild führt dieses intellektuelle Bewusstsein, diese Aufklärung um diese ganzen Erklärungen in meinem Alltagsverhalten. Ja, also reproduziere ich dann damit die Stereotypen oder nicht? Ja, kann ich sie durchbrechen? Aber um sie durchbrechen, also um sozusagen positive Emanzipationseffekte erzeugen zu können, muss ich mich quasi selber so stark selbst aufgeklärt haben, dass ich eben meinen eigenen Standpunkt, sei es den Klassen- oder den Geschlechterstandpunkt oder mein Alter oder mein Bildungshintergrund, tatsächlich kritisch reflektieren können bis dahin gehen, dass ich ihn wirklich in Frage stellen kann und dass ich mich mit anderen, die einen anderen Standpunkt haben, weil Einigkeit herzustellen innerhalb der gleichen Gruppe ist ja leicht. Ja. Also wenn man sozusagen sich nicht unterscheidet und insofern nicht in einer tendenziellen Rivalität sich befindet. Aber das wirklich Schwierige ist ja, sich im Prinzip mit Leuten dann da eine gemeinsame Plattform herzustellen, die dann sozusagen nicht das gleiche Geschlecht haben, nicht den gleichen Klassenstandpunkt, nicht die gleiche Position im Feld und so weiter. Mhm. Das ist der schwierige Punkt und den halte ich aber für sehr wichtig. Und meine Hypothese wäre jetzt vor allem aber nochmal zum Wert der Theorie, die eigentliche Ideologie, die es immer schon gab, war ja die intellektuellen Feindschaft. Und die behauptet ja, dass der Streit immer aus dem Denken kommt und dass die Wirklichkeit selber gar keine Probleme hätte. Und das glaube ich eben gar nicht, sondern ich glaube, ohne Theorie geht gar nichts. Das beste Beispiel ist ja die Arbeiter- und die Frauenbewegung, die es ohne Theorie überhaupt nie gegeben hätte. Das heißt jetzt, dieser absolut vitale Zusammenhang von theoretischer Beschreibung und praktischem Engagement, ohne den funktioniert nichts. Ja, ohne den gibt es quasi nur Unheil. Ein drittes Beispiel wäre natürlich vielleicht die katholische Kirche oder auch die protestantische oder andere Konfessionen, die immer zugleich praktische soziale Bewegungen gewesen sind und theoretische, theologische, sozusagen Deutungsschicksale. Mhm. Also ich glaube, ohne diese Theorie läuft gar nichts. Und man muss sich aber eben fragen, wozu dient die Theorie? Was mache ich? Was bin ich als Theoretikerin? Was mache ich? Was produziere ich für Realitätseffekte? Das ist ja so ein Wort von Bourdieu, wenn ich so und so und so rede, wenn ich diesen Begriff benutze, wenn ich die Wirklichkeit jetzt so anschaue oder nicht. Ja. Also beispielsweise bei Geschlechterfragen und Klassenkampffragen ist es ja eben absolut virulent. Ja. Weil was wir sehen, sind natürlich, sagen wir mal, dass wir hauptsächlich, sagen wir mal, ja, Abgrenzungs- und Feindschaftsszenarien wir sehen. Wir brauchen natürlich Modelle der Einigung, die die Realität als potenziell emanzipatorische beschreiben oder unser Handeln darin als möglicherweise heilsam oder so etwas konzipieren können.
Es besteht ja einfach auch die Gefahr, dass sich dann eine Theorie über eine Realität stülpt, sozusagen.
Genau, das ist eine der größten Gefahren meines Erachtens und dieser Gefahr kann man meines Erachtens dadurch begegnen. Ich hatte ja schon zwei Dinge genannt. Das eine ist, wir müssen sozusagen Eklektikerinnen sein, also klar, über verschiedene Theorien, über verschiedene Wirklichkeitsbeschreibungen, verschiedene Modelle verfügen können und zu Kombinatorik in der Lage sein. Zweitens müssen wir Skeptikerinnen sein, das heißt auch die Reichweite und überhaupt sozusagen uns klar sein, ja, das sind nur Theorien, das sind Modelle, wir müssen immer vorsichtig sein. Und jetzt wäre das Dritte wichtig, aber wie können wir der Gefahr zuvorkommen, dass sich die Theorien verselbstständigen? Das geht natürlich ganz stark dadurch, meines Erachtens, dass wir uns selbst eben nicht nur als Theoretikerin sehen und als Theoretiker, das heißt jetzt in einer formalen Sprache, nicht nur als Personen in der dritten Person Singular, ja, also als Neutren, die quasi nur schreiben, sondern dass wir uns selbst als handelnde Akteurinnen und Akteure, also in der ersten Person Singular, als ich begreifen. Ja. Also ich bin es, der jetzt das sagt oder macht. Ja. Ich bin es, der diese Theorie benutzt. Und dass ich mir darüber Rechenschaft ablege, warum interessiert mich das eigentlich so stark? Ja. Also was will ich damit erreichen? Was ist eigentlich mein Interesse? Was ist eigentlich mein Begehren? Was ist eigentlich meine Leidenschaft? Deswegen bin ich der Meinung, dass das eigentliche Elend des Kulturlebens oder von großen Teilen des intellektuellen und kulturellen Lebens besteht quasi in der Abstraktion der Sprecherinnen von ihrer Sprecherposition, von ihren persönlichen Vorlieben, also gewissermaßen von ihren Leidenschaften, von ihren Begehren. Und dass sie sich als Autorinnen quasi aus ihrem Argument herauszutrahieren, ja, oder herausstreichen, anstatt sich selber da hinein zu platzieren. Mhm. Das halte ich für die eigentliche, den eigentlichen Aufklärungsschritt, den es in unserer Gesellschaft, in der ganzen Diskussion, die wir führen, den es eigentlich überhaupt erst noch zu leisten gilt. Das ist ja, sagen wir mal, der berühmte Begriff der Aufklärung ist ja bekannt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Da würde ich sagen, gab es historisch vielleicht gewisse Fortschritte. Aber der zweite Punkt würde ich eben sagen, was Kant nicht gesagt hat, aber was wir sagen müssen, habe den Mut, dich deines eigenen Begehrens, deine eigenen Bedürfnisse ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Also leg die Karten auf den Tisch. Wer bist du? Was willst du? Was ist dein Traum? Mhm. Was ist deine Fantasie eigentlich? Anstatt so zu tun, als ob wir wahlweise alle gleich wären oder alle ganz anders. Und als ob man darüber gar nicht reden müsste, weil es entweder zu banal ist oder zu langweilig oder zu selbstverständlich oder peinlich irgendwie. Also diese Scham, da gibt es, glaube ich, so eine Art Scham des Persönlichen. In der Kunst, im Journalismus, in der Philosophie, in eigentlich allen kulturellen Disziplinen. Und das halte ich für an diesem Punkt, glaube ich, müssen wir alle arbeiten.
Würdest du denn dieses Ich als ein Subjekt oder als ein Individuum oder als keins von beidem oder was für einen Begriff könnte man diesem Ich geben?
Ja, das ist schwierig, weil das führt in diese ganzen sehr unguten philosophischen Haarspaltereien hinein. Die Subjektkritik ist ja uralt, seit über 100 Jahren beißen sich die Leute an diesem Begriff die Zähne aus und ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Schwierigkeiten mit dem Begriff Subjekt, wie große Teile jetzt der aktuellen philosophischen Tradition, gerade jetzt, was weiß ich, Autoren wie Foucault zum Beispiel, die darin immer schon diesen, sozusagen, weil sie ja gute Lateiner sind, immer das Subjektum und das nicht nur das Drunterliegende, sondern auch die Unterwerfung sehen, das halte ich für einen ziemlichen philosophischen Quark eigentlich. Also für eine Zwangshandlung. Also da bin ich eben, das halte ich für eine gegenaufklärerische Position, da bin ich ganz klar eher auf der Seite von Adorno oder anderen, sozusagen Frankfurtern, älteren, also Neomarxisten. Insofern habe ich, glaube ich, halte ich es für eine Sackgasse, diese traditionellen abendländischen oder modernen Begriffe, Subjekt, Vernunft, Wille oder so, zu verdächtigen und den ganzen Tag im Prinzip auf die Katze im Sack zu schlagen, anstatt zu fragen, welcher Begriff von Subjekt, welcher Begriff von Wille, was ist das Problem jeweils daran, weil ich habe noch keine guten Alternativbegriffe gelesen und es ist ja auf Dauer auch fad, dass wir jetzt seit 50 Jahren geht es den ganzen Tag darum, dass es irgendwie alles, dass man die eigentlich alle nicht mehr benutzen darf, die Begriffe, aber ich sehe, da kommt nichts dabei raus, ja? Also da kommt sozusagen keine konstruktive neue Epoche oder kein neues Niveau des Diskurses raus. Ich glaube eher, dass wir uns dadurch den Boden unter den Füßen wegziehen, um konstruktive, um als Sprecherinnen und Sprecher, um als Handelnde in dem ganzen intellektuellen und kulturellen Prozess die Verantwortung für unser Tun zu übernehmen. Das ist ja letztlich das, glaube ich, worum es geht. Und deswegen würde ich schon sagen, habe ich damit jetzt nicht so große Schwierigkeiten. Ich würde eben sagen, der Subjektbegriff, den halte ich für nicht so problematisch. Wenn man hinzufügt, dass es eben kein identisches Subjekt ist, ja, also keine, das heißt, was gefährlich ist natürlich dann, wenn ich mich dann identifiziere, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ja für mich die wesentliche Erfahrung eigentlich ist die Desidentifikation, die Nicht-Identität. Ja, das ist bis heute so. Ich kann mich mit keiner einzigen Gruppe, zu der ich formal gehöre, vom gesellschaftlichen von der Zugehörigkeit her identifizieren. Also weder kann ich mich, da ich linker feministischer Mann bin, ich kann mich auf gar keinen Fall mit den Männern identifizieren. Ich kann mich mit meiner sozialen Klasse, also dem Bürgertum, also selbst wenn ich jetzt sozusagen als prekär beschäftigter Intellektueller vielleicht eher zum ökonomisch absteigenden Bürgertum gehöre, bin ich natürlich trotzdem Bürgertum. Damit kann ich mich auch nicht identifizieren. Ich kann mich überhaupt nicht mit meiner Altersgruppe, also identifizieren. Mhm. Damit, ich kann mich mit all diesen Dingen, ich kann die auch nicht mit der Wissenschaft identifizieren. Ich bin also auch kein wissenschaftliches Subjekt. Ich kann mich nicht mit dem, obwohl ich Publizist bin, kann ich mich nicht mit dem Zeitungswesen oder dem Journalismus identifizieren, so wie es heute ist. Das heißt, ich gehöre zu keiner einzigen Gruppe dazu, mit der ich mich dann identifizieren könnte. Insofern ist es eine Subjektivität, die aber keine Stabilität hat, ja, also die sozusagen nicht durch Zugehörigkeitsmarkierungen irgendwie gesichert wäre. Also eine ungesicherte Persönlichkeit oder so etwas in der Art. Positiv umschrieben würde ich sagen, eine offene, ja, Persönlichkeit. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Defektmodus oder so etwas im gesellschaftlichen Austausch.
Für die weitere Bearbeitung der Fragen zur Identifikation notiert der Begriff der Zugehörigkeit. Abschließend die Frage, warum geschrieben wird und wer aus welchem Grund erreicht gewollt wird.
zu dem eigenen Schreiben steht, das ist eben, sagen wir mal, glaube ich, tatsächlich eine der härtesten Nüsse. Es gibt ja von Nietzsche den schönen Satz, der so schön wie immer bei Nietzsche so vage und doch treffend ist, für alle und keinen. Auch das ist wieder, hat wieder was damit zu tun, dass man sich bestimmten Identifikationen, also Sparten, versucht zu entziehen. Das heißt, jetzt, wenn man philosophische Texte, aber das Gleiche gilt, das glaube ich auch für literarische Texte, schreibt, also einen irgendwie gearteten Auftrag vernimmt oder so etwas, oder eher hat oder eine Inspiration, dann ist es die Sache selbst, glaube ich, die einen antreibt. Und das gilt ja nicht, das gilt, glaube ich, für fast alle kulturellen Schöpfungen. Und dann hat man nicht ein bestimmtes Segment, ein bestimmtes spezifisches Publikum vor sich, sondern man will tatsächlich potenziell alle erreichen und ist froh, wenn man irgendjemand berühren kann. Ja, also wenn man im Grunde genommen, dann, wenn es jemanden gibt, der das liest, der das wahrnimmt und wo man das Gefühl hat, das wird irgendwie verstanden, das wird dieser Impuls oder diese Idee, der man ja so diffus auf der Spur ist, dass die sich offensichtlich irgendwie mitteilt. Ja, dass diese Intensität oder dieser Gedanke sich auf irgendeine Art mitteilt. Ich glaube, das ist so die Frage und die Grundproblematik der heutigen Autorinnen und Autoren jetzt im weitesten Sinne. Ja, das betrifft ja nicht nur Schriftsteller im Bereich Sachbuch oder Literatur, ja, also Fiktion, fiktional, nicht fiktional, sondern es betrifft natürlich auch sämtliche Künstlerinnen und Künstler im allerweitesten Sinne. Die Grundproblematik besteht darin, und es ist ja eine alte Hypothese von Marx, die man jetzt nur aus der Warenwirtschaft auf die Kultur übertragen muss, dass wir im Kapitalismus, also im Rahmen dieser berufsförmigen Ausübung von Tätigkeiten, die ja eigentlich um ihrer selbst willen oder aus Liebe oder aus Berufung gemacht werden, zu großen Teilen, dass es im Kapitalismus zu einer chronischen Überproduktionskrise kommt, die zugleich eine Unterkonsumptionskrise ist. Ja. Das heißt, es gibt quasi zu viele Anbieter, also Produzentinnen und Produzenten, befinden sich in einem Wettbewerbsmodus. Und der Wettbewerbsmodus, sofern er nicht durch starke gewerkschaftliche Vorkehrungen oder andere Verabredungen gebändigt wird, also durch Produktionsmengenbeschränkungen oder auch zünftige Zugänge oder so etwas, ja, oder Produktionsdrosselungen, führt zu einer Explosion, zu einem Überangebot, weil natürlich alle in die Mehrarbeit getrieben werden. Und so, das ist eigentlich, finde ich, genau mein Gefühl des heutigen Kulturlebens, ein unglaublichen Reichtum an Fähigkeiten, Begabungen und interessanten, tollen Sachen, was die Leute machen, aber es ist sozusagen, die Rezeptionsfähigkeit ist kollabiert. Das heißt, alle sind quasi wie so Produktionsmonaden in diesem Kulturkapitalismus. Und das ist, glaube ich, die Grunderfahrung. Das heißt, deswegen sind, glaube ich, die meisten Autorinnen und Autoren, die jetzt nicht so in der allerobersten Liga spielen, die haben dann höhere Auflagen, können eher davon leben. Aber alle anderen, die eher so im Grunde genommen in dieser B-Liga ganz okay, aber jetzt halt nicht super erfolgreich sind, haben eigentlich alle das Problem, dass sie eben nicht so viele Leserinnen, Betrachterinnen, Zeuginnen für ihre Tätigkeit haben, dass sie das aber eigentlich auch gar nicht wünschen können. Denn wenn eigentlich im Rahmen einer sozusagen Überbevölkerung des ganzen Kreativpersonals würde ja quasi der zusätzliche Sendeplatz, ja, die Aufmerksamkeit, die Visibilität, die ich habe, kann ja nur dadurch zustande kommen, dass irgendjemand anders das weniger bekommt. Insofern ist da, glaube ich, eine ganz starke für Leute, die aufgeklärt sind und progressiv eingestellt sind und dieses System heute begreifen, sind wir, glaube ich, alle von einer unendlichen Melancholie erfasst in Bezug auf diesen Status quo. Dass sozusagen das Ungelesensein, das Unverstandensein oder bei Leuten, die jetzt Bilder machen oder Kunst, das nicht gesehen worden sein oder rezipiert worden sein, diese quasi tragische Unterkonsumptionskrise, dass es dafür, glaube ich, unter den Bedingungen der heutigen politökonomischen Verhältnisse in der Kultur quasi keinen Ausweg gibt. Ja. Deswegen ist diese Frage, wie man schreibt oder warum oder für wen man schreibt, immer schon melancholisch, meines Erachtens, eingefärbt letztlich.
Finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich hatte noch gefragt, ob du, falls du eine Frage an mich hast, hast du das oder nicht?
Genau, was willst du, was ist sozusagen ganz tief drinnen, Was willst du rausbekommen jetzt? Also was wolltest du in dieser Frage, was ist sozusagen deine Vermutung oder was ist so, gibt es so eine Art Intuition dahinter? Was ist die Vermutung dahinter? Was ist das Bild oder so?